Sehr geehrter lieber Herr Dr. Holthoff-Pförtner, lieber Bruder Hombach, lieber Friedrich Merz und Jochen Borkert, wenn ich nur so einige Gesichter von erkenne, Herr Vizepräsident des Landtags, Herr Intendant, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, ich habe mit dem Fußball im Ruhrgebiet keine Probleme. Als Anhänger seit 65 Jahren von 1860 München bin ich so viel Leid gewöhnt, dass ich mich an dem schönen Fußball von Borussia Dortmund voll erfreuen kann. Ich habe da keine Probleme. Und ich wünsche der deutschen Fußballnationalmannschaft, dass sie etwas von diesem erfrischenden Offensivfußball vielleicht noch ein bisschen stärker in ihr Spiel mit einbringt. Und wenn da der eine oder andere Dortmunder noch dabei sein könnte, hätte ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich will mir es nicht so einfach wie Mehmet Scholl machen. Man kann ja auch mit einer Prognose während des Spiels schon überholt werden, sodass also prognostische Fähigkeiten nicht nur bei der Wiedervereinigung schwierig waren, sondern auch mitunter während eines Fußballspiels. Dann habe ich mir überlegt, wie komme ich zu der Ehre, in einem so großartigen Forum hier sprechen zu dürfen. Zunächst einmal, lieber Herr Dr. Holthoff-Pförtner und alle, die damit und dafür verantwortlich sind, meinen hohen Respekt, dass es heute noch gelingt, am 17. Juni zum Gedenken dessen, was 1953 stattgefunden hat, ein solches Forum zu etablieren und so viele Menschen zu gewinnen. Das gibt es nicht mehr sehr viel. Und wenn ich daran denke, wie ausgebrannt dieser Feiertag war und wie schwer wir uns taten, auch bei den Gedenkfeiern ein paar Getreue zusammenzuholen, dann waren das nicht die ruhmreichsten Jahre der deutschen Nachkriegsgeschichte. Umso größer ist das Glück und das Wunder, das 1989 und 1990 dann stattgefunden hat. Und nun will ich Ihnen ja sagen, dass ich das mit großer innerer Bewegung erlebt habe alles. Aber das Vergnügungspotenzial des Finanzministers hielt sich damals in Grenzen. Denn man kann nicht gerade sagen, dass in der Zeit, wenn die Leute meiner ansichtig wurden, dass sie auf Tische und Bänke gesprungen wären und Theo Gratias gerufen hätten, so einfach war das nicht. Aber es gab ein paar schöne Augenblicke und ich erinnere mich an eine große Veranstaltung in Leipzig. Da waren 70.000 Menschen im Freien und warteten darauf, was sagt jemand zur deutschen Einheit, damals 1990. Wie soll es weitergehen? Was sagt die Politik dazu? Und ganz hinten am Platz sehe ich ein Riesentransparent. Die damalige DDR-Finanzministerin hieß Luft. Und da hieß es dann, tausche Ostmark und Luft gegen D-Mark und Weigel. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das hat mir recht gut gefallen. Aber Sie haben natürlich nicht ausgelassen, Herr Dr. Holthoff-Pförtner, auch in Sachen Euro, und da werde ich ja nachher natürlich auch noch mal zu sprechen kommen, das eine oder andere anzudeuten. Vater des Euro, tja, vor ein paar Jahren sage ich zu meinem damals, ich glaube, 12- oder 13-jährigen Sohn, fragt er mich plötzlich, du Papa, stimmt es, dass du der Vater vom Euro bist? Gut, man ist nicht völlig uneitel, nicht? Und ich habe dann auch gesagt, ja gut, manche sagen das schon, gell? Worauf er sagt, aber ich will nicht sein Bruder sein. Er ist aber, Sie können versichert sein, ein leidenschaftlicher Europäer. Und bei der Namensgebung, das war auch nicht ganz uninteressant. Ich habe mir ja den Kopf zerbrochen damals, wie könnten wir die neue Währung nennen? Das, worauf Helmut Schmidt und Giscard d'Estaing gekommen waren, EQ, war in Deutschland wirklich nicht mehrheitsfähig. Der Vorschlag Mark ist nur bei Dänemark auf volle Unterstützung gestoßen. Die Finnen hätten sich auch noch mit Finnmark dafür erwärmen können, aber mehr nicht. Ich habe mir dann wirklich überlegt, ob wir nicht Franken nehmen. Warum nicht? Das wäre reizvoll gewesen, auch gegenüber Frankreich, vielleicht sogar die Schweiz. Und dann hat Felipe González sein Veto eingelegt auf einer Gipfelkonferenz in Madrid und sagte, das würde dann in Spanien Franco heißen und das wollte er eigentlich auch nicht mehr haben. Und so sind wir dann auf Euro gekommen. Übrigens habe ich vor ein paar Jahren, als er noch lebte, Professor Girsch in Kiel getroffen und er sagte mir plötzlich, der alte große Wissenschaftler, Sie haben mir den Namen gestohlen. Sein Gottes Willen, hat Girsch den Vorschlag Euro gemacht und ich behaupte immer, es sei ich gewesen. Sag ja, Herr Professor, ist das wahr? Dann werde ich das sofort korrigieren. Ja, sagt er, von mir stammt der Begriff Eurosklerose. Lieber Professor Girsch, also Eurosklerose ist ein bisschen was anderes, als wenn ich das Sklerose wegnehme. Meine Damen und Herren, einer der Denker, die ich am meisten verehre, ist der aus meiner Heimat stammende Josef Bernhard. Josef Bernhard, ein bekannter Theologe und Philosoph des letzten Jahrhunderts, mit einem schwierigen Leben, der als katholischer Priester geheiratet hatte, damit der Exkommunikation verfiel und es schwer hatte mit seiner Kirche, aber seiner Kirche immer treu blieb, der dann aber ins Fadenkreuz der Nazis geriet und den Rosenberg auf einem Reichsparteitag 1935 namentlich angriff. Dieser Josef Bernhard, der dann fast versteckt in Türkheim lebte, schrieb am 6. Mai, zwei Tage vor der Kapitulation, als die Amerikaner Türkheim eroberten, in sein Tagebuch: Ich bin so unendlich traurig, wie jemand nur traurig sein kann, der sein Vaterland verloren hat. Das schrieb einer, dem andere das Vaterland 15 Jahre gestohlen hatten. Und so lag Deutschland damals am Boden, wie wohl nie zuvor in seiner Geschichte. Wenige Tage später, September 1945, war mein erster Schultag. Man kann sich vorstellen, wie bitter, wie traurig das damals alles war. Wenige Monate zuvor hatte der Bürgermeister von Oberrohr den Tod meines 18-jährigen Bruders mitgeteilt, der in Lothringen gefallen war. 15 Millionen Menschen waren damals ohne Heimat und irrten durch Deutschland. Und wenn man sich die Zeit von damals bis heute überlegt, da standen wir mehrmals am Abgrund. 1950, der Koreakrieg. 1953, der 17. Juni in Berlin und in Ostdeutschland, des Tages und der Menschen, denen Sie auch mit Ihrer Veranstaltung gedenken. 1955, Polen. 1956, die unglaublichen Dinge in Ungarn. 1961, der Bau der Berliner Mauer. Es gibt ein neues Buch über das Jahr 1961, voriges Jahr herausgegeben, das auch zeigt, mit welcher Fahrlässigkeit John F. Kennedy in die ersten Verhandlungen mit Khrushchev gegangen ist und wie er ihm im Grunde nicht gewachsen war am Anfang. Kuba, 1968, die Tschechoslowakei. 1958 haben wir in dem Gymnasium, ein Jahr vor meinem Abitur, des 17. Juni gedacht. Und ich erinnere mich noch wie heute, wie wir den Tell spielten. Und der Satz, wir wollen sein, ein einig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr, uns junge Menschen doch bewegte. Aber dann gleichzeitig die Frage, kann das je wirklich werden? Haben wir noch einmal eine Chance in unserem Leben, in unserer Generation? Angst, Fatalismus, Resignation überwogen. Ökonomisch waren wir hoffnungsvoll, aber politisch wussten wir nicht, wohin die Reise geht. Und da ist ein Resümee über die Deutschlandpolitik, glaube ich, am Platz. Adenauer mit der Westbindung und der Betonung auf Europa. Und der Erhard war Hallstein, ein bedeutender Europäer. Kurt Georg Kiesinger versuchte, mit der Lockerung der Ostpolitik ein Stück Bewegung hineinzubringen. Die Ostpolitik von Willy Brandt war im Grunde richtig angelegt. Wir haben das damals, meine Seite, nicht so erkannt. Heute sagen wir, es war trotz mancher Kritikpunkte richtig. Es war Helmut Schmidt, der versuchte, Stabilität in das Ganze hineinzubringen und vor allen Dingen das Gleichgewicht der Kräfte herauszustellen und das Übergewicht im Raketenbereich anzugreifen mit dem Mut zum NATO-Doppelbeschluss, den dann Helmut Kohl trotz größter Widrigkeiten durchsetzte. Ein Pragmatiker, der aber auch immer an der Einheit festhielt und trotz aller Freundlichkeiten, mit denen Honecker in Bonn empfangen wurde, ihm nicht ersparte zu sagen, dass wir die deutsche Einheit nie aufgeben würden. Neulich bei einer Fernsehdiskussion sitzt mir ein Mann gegenüber und sagt, übrigens, ich möchte mich noch bei Ihnen bedanken, ich gehöre zu denen, die jedenfalls ihre Vorgänger freigekauft haben. Wenn sie für mich nicht etwa 100.000 D-Mark ausgegeben hätten, dann wäre ich wahrscheinlich noch 5 oder 10 Jahre in den Gefängnissen der DDR geblieben. Macht er das Sinn? Dürfte man das? Menschen freikaufen? Ich glaube ja, es war notwendig und richtig. Und auch über den Milliardenkredit oder über die Hilfen wird diskutiert. Ich habe gerade neulich nochmal gelesen, dass man möglicherweise mit dem Milliardenkredit Anfang der 80er Jahre die Mühsal und das Absterben der DDR prolongiert habe. Wenn es auf der anderen Seite gelungen ist, dafür Menschen rauszuholen, die Schnellschussanlagen abzubauen und das eine oder andere an der Grenze zu verbessern, glaube ich, war das Geld trotzdem richtig. Ich erinnere mich, wie ich 1987 mit Franz Josef Strauß in Moskau war. Ein abenteuerlicher Flug. Wenn ich mich nicht so in Gottes Hand gefühlt hätte, hätte ich das wahrscheinlich nicht überstanden. Als wir landeten, sprang der Co-Pilot auf und sagte, so etwas mache ich nie mehr mit, nie mehr mit. Am Abend wollte niemand mehr reden. Und dann habe ich den Strauß gefragt, ja Herrgott, warum mussten wir unbedingt bei dem Wetter, wo auf dem Flugplatz überhaupt niemand außer uns landete, warum mussten wir da runter? Darauf er ganz ehrlich, dumme Frage, hat er gesagt, wenn wir kein Benzin mehr gehabt haben. Also, wir gingen dann aus dem Kreml und Strauß sagte den unglaublichen Satz, ich gehe mit besten Gefühlen aus dem Kreml. Das führte vielleicht zu Irritationen. Am nächsten Tag rief mich Henry Kissinger an. Ich wollte ihn für Kreuth gewinnen und sagte, Theo, ich kann nicht nach Kreuth kommen. Sag ich, um Gottes Willen, Henry, das ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, was mein Freund Strauß in Moskau alles gesagt hat. Also es gelang dann doch, ihn nach Kreuth zu bringen. Und am Schluss sagte er, I agree to 99% what my old comrade told. Also damit hat sich nur eines gezeigt, dass man auch 1987 nicht ohne weiteres wusste, was 1989 passieren würde. 1989 im Sommer, nach einer Tagung in Kreuth, fragt mich ein Journalist, was sagen Sie zur deutschen Frage? Und ich habe etwas unvorsichtig, aber ehrlich gesagt, ich glaube, die deutsche Frage steht auf der Tagesordnung der Weltpolitik. Sie hätten mal bedenken sollen, was am nächsten Tag über mich hereinbrach. Ich will jetzt die Freunde auf beiden Seiten des Lagers gar nicht nennen. Die einen im eigenen Lager, die mich für tölpelhaft hielten, die im anderen Lager, die das also als politische Umweltverschmutzung bezeichnet haben. 3 Tage danach war ich bei Präsident Bush eingeladen. Und plötzlich fragte er mich, wie erklärst du einem jungen Deutschen die deutsche Situation? Und ich sagte, ja, natürlich halten wir der deutschen Einheit fest, aber wann sie sich vollzieht und in welchem Kontext, vor allen Dingen im europäischen Kontext, das wird heute noch niemand sagen können. Ich habe mich dann gewundert, wie in dem Buch von Condoleezza Rice, die saß in einem Eck als stellvertretende Sicherheitsberaterin, wie die dann zum Ausdruck brachte, sie hätte sich eigentlich von Theo Weigel noch im Sommer 1989 mehr Optimismus für die deutsche Frage und für ihre Vollendung erwartet. Und das war das Ungewöhnliche, dass die Amerikaner unter George Bush wohl den besten Freund, den wir im letzten Jahrhundert überhaupt hatten, völlig unabänderlich davon überzeugt waren, die deutsche Einheit kommt und ganz Deutschland wird an der Seite der Freiheit, der NATO, der Amerikaner stehen und wir stehen das auch durch. Ohne ihn und ohne das Glück, auf der anderen Seite Gorbatschow zu haben, wäre das wohl kaum möglich gewesen. Vor ein paar Jahren bin ich im Auftrag von Siemens in Moskau und treffe mich mit Siemensianer dort, baut sich plötzlich ein großer Mann vor mir auf und sagt, mein Name ist Grigorjew, ich habe immer übersetzt, wenn Sie mit Jelzin verhandelt haben. Und jetzt bin ich Kommunikationschef von Siemens in Moskau. Also, ich habe gesagt, das ist fabelhaft, schönes Wetter war, ganz schnell raus aus dem Hotel und mal über den Roten Platz miteinander gehen. Was denken Sie jetzt, wenn wir da an den Mausoleen der verschiedenen Herrschaften vorbeigehen? Und er sagte, 1989 haben wir schon im sowjetischen Außenministerium überlegt, dass sich die nationale Frage stellt. Denn die DDR war für uns Subventionszuschussbetrieb, die wir auf die Dauer nicht bezahlen konnten. Und wir haben uns natürlich überlegt, unter welchen Bedingungen können wir dann einer deutschen Einheit der nationalen Frage zustimmen? Und ohne die europäische Einbindung und ohne diese Einbindung Deutschlands in ein Europa wäre es auch damals Gorbatschow und denen, die dort mächtig sind, unabhängig von dem, was in Amerika und in Europa passierte, wohl kaum möglich gewesen, dass dieser politische Prozess diese Dynamik bekam. Nun bezeichnet mich Gorbatschow, so oft er mich sieht, als Geizkragen, weil er mir unterstellt, ich hätte beim Abzug der sowjetischen Streitkräfte und ähnliches mehr nicht genügend Geld herausgerückt. Richtig ist, wir saßen beisammen mit seinem Finanzminister Sitajan und irgendwann musste eine Summe genannt werden. Neben mir mein Staatssekretär Horst Köhler und ich sage, Herr Köhler, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, was sollen wir vorschlagen? Dann murmelte er mir zu, 3,5. Ja, habe ich gesagt, also 3,5 Milliarden, worauf Sitajan fragte, jährlich. Nein, habe ich gesagt, also insgesamt. Daraufhin unterbrach er sofort die Verhandlung, rief Gorbatschow an, der rief sofort wieder Kohl an. Also nach einiger Zeit habe ich gemerkt, mit 3,5 ist das nicht zu machen und habe dann gemeint, ich müsste unter schwersten Bedenken bis 5 Milliarden aufstocken. Das hat aber auch natürlich noch längst nicht gereicht. Kohl und Genscher haben gesagt, also unter 8, 9 ist das nicht zu machen. Am Schluss sind wir bei 12 Milliarden plus 3 Milliarden Kredit gelandet. 12 Milliarden D-Mark plus 3 Milliarden Kredit. Die 3 Milliarden wurden übrigens zurückbezahlt. Für den Abzug aller sowjetischen Streitkräfte 1,5 Millionen Menschen aus Russland lebten in der DDR. Zehntausende von Panzer, Tausende von Raketen, Atombomben und ähnliches mehr. Haben wir 12 Milliarden D-Mark bezahlt. In 3,5 Jahren hat das alles stattgefunden. Meine Damen und Herren, das sind die Kosten, halb so viel wie heute die Restrukturierung einer Landesbank in Deutschland kostet. Vor einigen Jahren treffe ich den damaligen russischen Finanzminister Schokin und frage den, wie geht's denn dem Sitterjan, mit dem ich das damals dann ausgehandelt habe. Sagt er, dem geht's ganz gut, aber er leidet unter einem Weigel-Trauma. Sag, ich habe dem noch nichts getan, wir sind gut miteinander ausgekommen. Fragt er mich, was gibst du so jedes Jahr im Bundeshaushalt für die deutsche Einheit aus? Sag, ja, es sind etwa 150 Milliarden D-Mark. Tja, sagt er, der leidet unter dem Trauma, dass er vergessen hat, eine Null hinten dran zu setzen. Sagt er, du hättest nämlich auch 150 Milliarden dafür bezahlt. Ich habe heftig protestiert, meine Damen und Herren. Ich frage Sie mal, was hätten wir getan, wenn das Ganze davon abhängig gemacht worden wäre? Wir hätten auch noch ein bisschen mehr bezahlt als möglicherweise diese 15 Milliarden. Meine Damen und Herren, schade, dass sich mit den Fragen sehr viel Kleinmut verbindet. Ich kenne nur zwei Theologen, die sich mit der deutschen Einheit wirklich beschäftigt haben. Das eine ist der evangelische Theologe Richard Schröder, dem ich unendlich dankbar bin. Ich glaube, Sie haben ihn auch hier als Referent einmal schon gehabt, der den Mut hat, die Dinge klar darzustellen, nicht nur theologisch, sondern auch ökonomisch, und der das toll und großartig macht. Und der andere ist der noch lebende katholische Philosoph und Theolog Eugen Bieser, der sagt, es ist, was da passiert ist in der Zeit, nur erklärbar als ein transzendentes Wunder. Dass ohne einen Schuss sich ganz Europa so ändert, dass Deutschland und Europa wieder zusammenwächst, dass ein Reich wie die Sowjetunion sich freiwillig auflöst, dass Mittel- und Osteuropa wieder zu Europa findet und die Wiedervereinigung Deutschlands stattfindet, ist fast wieder Eingriff der Transzendenz in die Weltgeschichte. Vor ein paar Jahren, ja, vor ein paar Jahren hat mich ein amerikanischer Manager, der übrigens ein paar Jahre in der Nachkriegszeit sogar hier in Essen gearbeitet hat, ein CEO einer großen amerikanischen Firma, mal gefragt, Theo, I think to buy the DDR was a very bad acquisition. Also die DDR zu kaufen war kein gutes Geschäft. Das hat mich dann doch für einen Moment ziemlich innerlich geschockt. Oder was sage ich dem Kerl jetzt? Ich habe gesagt, hör mal, ich sage dir eines, es ist wahr. Es hat länger gedauert und es hat mehr gekostet, als wir alle erwartet haben. Das ist wahr. Aber dafür sind 17 Millionen Menschen heute Demokraten. Ganz Deutschland ist eine funktionierende, stabile Demokratie. Und es war mit ein entscheidender Beitrag für eine Wende in Europa, die eigentlich sehr im amerikanischen Interesse liegt. Dann habe ich ihm gesagt, und wenn du im Irak in 15 Jahren die gleiche Bilanz ziehen kannst, dann kannst du mich wieder fragen, ob das eine bad acquisition war oder nicht. So oft ich den Mann sehe, sagt er, I will never repeat the question. Also insofern ist es manchmal ganz gut, so etwas darzustellen. Meine Damen und Herren, zu den Momenten, die man nie mehr im Leben vergisst, gehört, als mir am 9.10.1990 als wir den Überleitungsvertrag schlossen. Und 1993 war es, 94 war es, als mir der Oberkommandierende der sowjetischen Streitkräfte, General Bulakow, die Schlüssel von Karlshorst übergab. Dann ließ er seine letzten Elitetruppen antreten und dann sangen die auf Deutsch und auf Russisch ein Lied, dessen Refrain ich in meinem Leben nicht mehr vergessen werde. Deutschland, wir reichen dir die Hand und kehren zurück ins Heimatland. Die Heimat ist empfangsbereit, wir bleiben Freunde alle Zeit. Auf Frieden, Freundschaft und Vertrauen wollen wir unsere Zukunft bauen. Da habe ich mir überlegt, was hätte mein Vater 1895 geboren, gegeben, der in zwei Weltkriegen als Soldat kämpfen musste. Was hätte mein Bruder, der mit 17 Jahren eingezogen wurde und mit 18 Jahren in Lothringen gefallen ist, was hätten die gegeben, wenn 1914, 18, 39 oder 44 eine solche Melodie und solche Worte möglich gewesen wäre. Wir haben verdammt Glück gehabt. Wir haben allen Grund, dem Schicksal und dem Herrgott dafür dankbar zu sein, was sich in Deutschland und in Europa vollzogen hat. Während der Wiedervereinigung und als wir die finanziellen Dinge zu tätigen hatten, gab es ja wenig, lieber Friedhelm Merz und lieber Jochen Borchert, die sich in den Zahlen der DDR auskannten. Einer der wenigen war ein hoher Beamter im damaligen Finanzministerium, Walter Siegert. Und er hat mir auch erzählt, wie das so war im Politbüro, als zum ersten Mal 1989 die wirklichen Zahlen dann offenkundig wurden, Schürerbericht und ähnliches mehr. Aber zuvor schon hatte er den Haushalt für die DDR zu fertigen. Und eines Tages stellte er halt fest, dass in dem neuen Haushalt 12 Milliarden Ostmark Unterdeckung waren. Und er ging damit zu Honecker und sagte, Genosse, Generalsekretär, wir haben eine Unterdeckung von 12 Milliarden Ostmark. Darauf hat der Genosse Generalsekretär gesagt, das gibt es nicht. Das ist im Sozialismus nicht möglich. Ein Defizit findet im Sozialismus nicht statt. Und hat ihm gesagt, lieber Genosse Siegert, überleg dir das gut, bevor du solche falschen Zahlen vorlegst. Darauf fürchtete der um sein Leben, ging heim, manipulierte den Haushalt und kam am nächsten Tag mit einem ausgeglichenen Haushalt wieder. Darauf natürlich, du siehst, es geht doch. Von einer ähnlichen Tragweite und einer ähnlichen Verifizierung war die Ökonomie zu dem Zeitpunkt. Ich brauche über die Chips und ich brauche über die verpulverten Milliarden für bestimmte Investitionen nichts mehr zu sagen. Was uns leider auch nicht bekannt war, war, dass im Herbst 1989 sich die Schulden der DDR im Westen auf 38 Milliarden Westmark häuften. Unglaubliche Dinge, die da stattgefunden waren. Und dann wurde klar, wenn die DDR weitermachen wollte, müsste sie ihren Bürgern einen Wohlstandsverlust von etwa 30% zumuten, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Nun zu den Fragen, vor denen wir standen. Mir hat der von mir sonst sehr verehrte Peter Klotz einmal vorgehalten, wir hätten für die Wiedervereinigung Rücklagen bilden müssen. Meine Damen und Herren, stellen Sie mal vor, meine Vorgänger, Gerhard Stoltenberg oder ich, wir hätten jedes Jahr ein paar Milliarden Rücklagen für die Wiedervereinigung gebildet. In welche Diskussion, ich sage Ihnen, also ich hätte keinen Tag überlebt in der Philosophie und in der Soziologie und im politischen Prozess der Bundesrepublik Deutschland. Völlig unmöglich. Es war ein riesiger Finanzierungsbedarf da. Aber sehr umstritten war, wie wir die Höhe des DDR-Staatsvermögens ansetzten. Ich will jetzt mal beginnen bei Hans Modrow, den ich aber nicht als Finanzexperten bezeichnen möchte, aber immerhin, er war Ministerpräsident und bezeichnete das Ganze noch auf 1,4 Billionen DDR-Mark. Im Oktober 1990 schätzte der von mir sehr geschätzte Detlef Rohwedder den Wert der volkseigenen Betriebe auf etwa 600 Milliarden D-Mark. Aber schon nach der Umstellung der Bilanzen auf D-Mark zeichnete sich ein vorläufiges Defizit von rund 200 Milliarden ab. Der von mir sehr geschätzte Wirtschaftsexperte Professor Horst Siebert ging von einem öffentlichen Finanzbedarf bei der Infrastruktur von etwa 300 bis 400 Milliarden D-Mark insgesamt und für die nächsten 10 Jahre aus. Eine Summe, die wir damals fast aus der Portokasse hätten bezahlen können. Das anerkannte Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hielt für die Sanierung der Infrastruktur jährlich 50 Milliarden D-Mark für erforderlich, während die Sanierung der Betriebe ausschließlich durch privates Kapital finanziert werden sollte. Und optimistischer noch war das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung, das den gesamten Nachholbedarf der neuen Länder bei privaten und öffentlichen Investitionen auf maximal 500 bis 750 Milliarden D-Mark bezifferte. Die Schlussbilanz lautete dann ein Defizit von 250 Milliarden D-Mark und insgesamt eine Schlussbilanz von 355 Milliarden D-Mark. In der Zeit nach der Wiedervereinigung fast bis heute wurden jedes Jahr 4 bis 5% des BIP für die Wiedervereinigung ausgegeben. Und wenn Sie im Jahre etwa 2000 eine Bilanz zogen, dann waren es damals über 1000 Milliarden D-Mark, die insgesamt ausgegeben wurde. Heute geht man von einer Bruttosumme von 1900 Milliarden Euro aus, netto etwa 1500. Wie haben wir das finanziert? Die Behauptung, das sei einseitig gemacht worden, ist falsch. Es ist nicht jedes Jahr eine optimale Finanzierung gelungen, das ist wahr. Aber es war ein Policy-Mix aus Ausgabeneinsparungen, aus einer begrenzten Ausweitung der Kreditfinanzierung und einer unumgänglichen Steuer- und Abgabenerhöhung. Übrigens, manchmal muss man ja lang warten, bis man so einigermaßen gerechtfertigt wird. Das Karl-Breuer-Institut des Instituts der Steuerzahler hat vor wenigen Tagen ein Gutachten herausgebracht, wie es um die Steuereinnahmen und wie es um die Ausgaben aussieht. Und daraus geht hervor, dass das einzige Mal, wo es zu realen Ausgabenkürzungen gekommen sei, das Jahr 1996 war, richtig war, dass wir zuvor, ein Jahr zuvor, durch die Aufwertung der D-Mark in eine ganz schwierige Situation gekommen waren. Ein Rückgang der Konjunktur, starke Aufwertung, Rückgang des Exports, Zunahme der Arbeitslosigkeit, hohe Arbeitsmarktkosten. Im Jahr danach gingen die Steuereinnahmen absolut in den Keller. Um trotzdem die Kriterien von Maastricht, ein Jahr später war das Evaluierungsjahr, einhalten zu können, haben wir ganz entschieden gekürzt. Und diese Kürzungen, diese Ausgabenbeschränkung hat sich noch bis zum Jahre 2001 positiv ausgewirkt. Trotz dieser unglaublichen Herausforderungen haben die Dämme gehalten. Das jahresdurchschnittliche Wachstum in Deutschland von 1989 bis 1998 lag bei 2,4%, im EU-Raum 2,1. Die Inflationsrate war unter Kontrolle, Zuwachs der Beschäftigung auch und auch Anstieg der privaten Investitionen. Einfach war es nicht, denn wir mussten natürlich mit einer höheren Inflation kämpfen. Und dagegen hat natürlich auch die Bundesbank unerbittlich ihre Zinsen erhöht. Das war also gar keine so einfache politische und ökonomische Situation. Neulich hat ja die italienische Unternehmerschaft einen Brief an die Bundeskanzlerin gerichtet. Meine Damen und Herren, wenn man so Briefe schreibt, sollten ein Minimum an Kenntnissen vorhanden sein. Ein Minimum. Also ein Anruf bei Friedrich Merz oder mir hätte genügt, um Ihnen zu sagen, dass der Umtauschkurs nicht 1:1 gewesen ist. Mit 1:1 haben wir umgetauscht, die kleinen Sparguthaben, damit die Leute nicht vor dem totalen Nichts standen, und die Stromgrößen. Ja, meine Damen und Herren, was hätten wir denn sonst tun sollen? Das Durchschnittseinkommen in der DDR betrug damals 600 Ostmark. Die Rentner hatten 400 Ostmark. So, wenn wir das mit 1:2 oder 1:3 umgestellt hätten, dann wäre den Leuten nichts, aber auch gar nichts geblieben. Glauben Sie, da wäre noch ein Mensch in der DDR geblieben? Da hätte doch jeder seinen Koffer gepackt und wäre nach Westen und hätte über die Sozialhilfe das Dreifache von dem bekommen. Übrigens hat diese Umstellung mit 1:1 nur einen Gesamtbetrag von etwa 35 Milliarden D-Mark ausgemacht, mehr nicht. Wer die übrigen Dinge 1:2 und die Auslandsschulden mit 1:3 umgestellt wurden, sodass wir insgesamt auf ein makroökonomisches Verhältnis von 1:1,81 gekommen sind. Also wenigstens das sollte man wissen, aber man kann es Ihnen nicht vorwerfen. Sogar ein früherer Bundesminister der Kohl-Regierung hat das auch mal mit 1:1 in einem seiner Bücher bezeichnet. Der war aber nicht unmittelbar mit Ökonomie befasst. Also insofern kann man ihm keinen zu großen Vorwurf machen. Trotz Ihrer Neugier verrate ich Ihnen nicht, wen ich meine. Nur danach im kleinen Kreis bei einem Bier, sonst nicht. Meine Damen und Herren, es wurde damals viel kritisiert. Zum Beispiel hat uns Jürgen Habermas, den ich wegen seines europapolitischen Engagements sehr schätze, hat uns den Vorwurf des D-Mark-Nationalismus gemacht. Ich glaube, das ist nicht richtig, sondern die Menschen in Leipzig, in Ost-Berlin und wo auch immer, sowohl 1953 wie 1989, haben in erster Linie für die Freiheit, für ihre Menschenwürde und in der Sehnsucht nach Demokratie demonstriert. Selber kommt man manchmal in ganz ungewöhnliche Begebenheiten hinein. Vor ein paar Jahren hat Günter Grass sein Tagebuch aus den Jahren 89, 90, 91 veröffentlicht. Und auf einer Seite finde ich mich wieder. Normalerweise freut man sich, nicht, wenn ein großer Dichter erwähnt. Also da schaut man nur danach, ist dein Name richtig geschrieben. Ansonsten sollte man damit zufrieden sein. Aber war ich nicht ganz, denn er nannte ein unseliges Dreigestirn, das damals tätig gewesen sei, nämlich Augstein, Schönhuber und Weigel. Eine merkwürdige Gesellschaft, wobei Grass mit Schönhuber mehr zu tun hat als ich. Denn also ich war nie in der SS und ich habe aber auch niemandem einen Vorwurf gemacht, wenn er drin war. Nur man sollte, wenn man drin war, es auch rechtzeitig sagen. Aber unseliges Dreigestirn. Ich will dazu nicht mehr sagen. Meine Damen und Herren, es war nicht einfach. Und eines muss ich auch ehrlich sagen, haben wir auch nicht so ohne weiteres vorausgesehen, dass uns nämlich die Märkte im Osten völlig wegbrachen. Wenn das nicht passiert wäre, wäre vielleicht der Umbruch etwas günstiger ausgefallen. Zur Privatisierung, wie sie Rohwedder vorgeschlagen und auch durchgesetzt hat, gab es keine Alternative. Es war die einzige Chance, um den Betrieben in der früheren DDR Märkte zu besorgen. Märkte zu besorgen. Und das ging nur über Privatisierung und über zusätzliche Märkte, die für die Betriebe in der DDR nicht zur Verfügung standen. Man muss sich einmal vorstellen, was die so viel geschmähte Treuhandanstalt in kurzer Zeit durchführen musste. Bereits Ende 92 waren 15.000 kleine Handelsgeschäfte, Hotels und Gaststätten privatisiert. Ende 94 waren mehr als 50% der 12.000 Staatsbetriebe in private Hände übergegangen. 25% der Betriebe befand sich in Liquidation. Verkauf von 28.000 Liegenschaften. Insgesamt 71.000 Privatisierungsobjekte. Verbunden mit 190 Milliarden D-Mark an zugesagten Investitionen, was die Sicherung von etwa 1,8 Millionen Arbeitsplätzen ermöglichte. Etwa 8.000 Kombinate mit 32.000 Betriebsstätten und 4 Millionen Arbeitsplätzen mussten in die Wettbewerbswirtschaft überführt werden. Noch kurz vor der Wiedervereinigung sagten uns Sachverständige, dass die Produktivität in der DDR etwa 40% von dem betragen würde, was wir im Westen hätten. Danach wussten wir, dass es wesentlich weniger waren. Meine Damen und Herren, in einem allerdings, das gebe ich zu, habe auch ich mich geirrt. Wir haben zu wenig einbezogen, die Frage des Humankapitals. Von 1949 bis 1989 waren über 3 Millionen Menschen von Osten nach Westen gegangen. Es war ein unglaublicher Aderlass. Und kurz nach dem Mauerfall waren es noch mal fast 1 Million. Und 4 Millionen Menschen bei insgesamt 18 oder 19, das verträgt kein Staat, keine Gesellschaft und keine Volkswirtschaft. Ein Teil von ihnen hätten wir dringend benötigt und sie standen uns nicht mehr zur Verfügung. Und da sieht man, wie wichtig dieses Aggregat ist, wie wichtig Humanpotenzial ist. Und das hätten wir vielleicht stärker in unser Kalkül einbeziehen müssen. Als ich damals einmal in nicht ganz einfacher Zeit die Berliner Außenstelle des Finanzministeriums, das heutige Finanzministerium, betrat, war in einer Ecke der Eingangshalle eine kleine Ausstellung über Harro Schulze-Boysen. Ich kannte sein Schicksal nicht. Sein Bruder war nach dem Zweiten Weltkrieg im diplomatischen Dienst, war Botschafter. Harro Schulze-Boysen gehörte zum Widerstand, wurde entdeckt im damaligen Göring-Ministerium und mit seiner jungen Frau hingerichtet. Und es ist dem Mann gelungen, in eine Ritze des Gefängnisses seine letzten Sätze zu verstecken. Und die hießen: Die letzten Erdendinge sind Strang und Fallbeil nicht, und unsere heut'gen Richter sind nicht das Weltgericht. Mein Gott, habe ich mir gedacht, vor welchen Problemen stehen wir? Welche Probleme dürfen wir lösen? Und vor welchen Problemen standen diese mutigen Menschen? Es gab ja nicht sehr viele Dichter und Denker, die uns in der Zeit unterstützt haben. Merkwürdigerweise war es einer vom Bodensee. Also normalerweise würde man sich denken, dass Danzig oder diese Gegenden für die großen Romane der Wiedervereinigung oder für die großen Reden zur Wiedervereinigung, war es eigentlich nicht. Es war Martin Walser, der unbeugsam an der deutschen Einheit festhielt. Und der in den 80er Jahren zum Entsetzen vieler seiner intellektuellen Freunde sagte: Wenn ich am Grab von Bach stehe, dann weigere ich mich zu sagen, ich sei nicht mehr in Deutschland. Und ich beteilige mich nicht an der Liquidierung deutscher Geschichte. Und er schreibt vor einiger Zeit, von einer Reise durch die neuen Bundesländer und er schreibt: Gibt es außer der Frauenkirche noch eine Kirche, in der dem jungen Pfarrer einfällt, für das koreanische Volk zu beten, das immer noch auf das Peinlichste geteilt ist? Und er ist begeistert und sagt: Deutschland hat Glück gehabt. Frag nicht, ob verdient oder nicht. Und insofern glaube ich schon, hinter uns liegt eine der glücklichsten Phasen der deutschen Geschichte. Nun, Nun geistert immer wieder durch die Gazetten, aber auch durch die Geschichtsphilosophien, auch unserer Zeitung und auch manchmal manche Elder Statesmen erliegen dieser Mehr, dass die Einführung der gemeinsamen europäischen Währung der Preis gewesen sei für die Zustimmung unserer Nachbarn und europäischen Freunde zur deutschen Einheit. Auch wenn das von hochmögenden und klugen Leuten erzählt wird, es ist und bleibt falsch. Und ich kann Ihnen das nur deswegen auch sagen, weil ich war dabei. Ich müsste es eigentlich schon wissen. Glaubt denn jemand, Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher oder ich hätten 1989 oder 90 jemandem zusagen können, dass wir 1998 oder 97 eine Wirtschafts- und Währungsunion durchführen mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat? Nein. Die Behauptung, und dass es diese Verbindung gegeben habe, ist falsch. Richtig ist eines. Wir haben den Prozess der deutschen Einheit angesichts dem Prozess der europäischen Einheit angesichts der Chance für die deutsche Einheit nicht unterbrochen und nicht gebrochen. Und das war ganz wichtig. Wir haben die Chance für die deutsche Einheit ergriffen und das kurze Öffnen der Geschichte genutzt, aber gleichzeitig auch unseren europäischen Partnern klar gemacht, Deutschland bleibt in der Mitte Europas. Wir sind eingebunden und halten an unseren Partnern fest. Wir gehen keinen Sonderweg und wir werden nicht arrogant, auch wenn Deutschland größer und ökonomisch stärker geworden ist. Übrigens waren die wichtigsten Entscheidungen für die Wirtschafts- und Währungsunion zuvor getroffen. Ich will auf die Vorgeschichte in den 60er Jahren Werner Plan oder 1989 Helmut Schmidt und Giscard mit dem europäischen Währungssystem gar nicht im Detail eingehen. Aber 1988 fand der Gipfel in Hannover statt. Damals wurde die Einsetzung einer Kommission beschlossen, Delors-Kommission. Damals haben die Notenbankpräsidenten von Europa, in Deutschland war das Karl Otto Pöhl, überlegt, wie kann ein solcher Weg aussehen. Und auch das Statut für ein Währungsinstitut, für eine europäische Zentralbank wurde von diesen Notenbankpräsidenten einstimmig verabschiedet und genauso wie die es vorschlugen, haben wir es auch übernommen. Eines war für uns immer klar, jedenfalls für mich, die Kriterien bestimmen den Zeitplan und nicht ein Zeitplan die Kriterien. Und auf der anderen Seite war es ganz sicher richtig, dass auch und wichtig, dass Gorbatschow und andere die Einbindung Deutschlands in Europa als wichtige Voraussetzung für eine Zustimmung zur deutschen Einheit gewertet haben. Und ich glaube nicht, dass die deutsche Einheit so schnell und so kurz gelungen wäre, wenn nicht damals Europa eine Strahlkraft gehabt hat, die weit über das hinausging, was es vielleicht in Wirklichkeit bedeutet hat. Meine Damen und Herren, damals, als ich zum ersten Mal den Delors-Plan vor mir hatte, wenige Tage nach meinem Amtsantritt am 21. April 1989, dachte ich mir, Theodor, das machst du nicht. Bei solchen wichtigen Angelegenheiten pflege ich mich immer mit meinem ganzen Vornamen anzusprechen. Theodor. Der Einzige, der das immer getan hat, war Franz Josef Strauß. Sie wissen, er war ein gebildeter Mensch und wusste, was das auf Griechisch heißt, nämlich Geschenk Gottes. Dessen waren sich die Deutschen und meine Parteifreunde nicht immer voll bewusst, aber Unabhängig davon habe ich mir gesagt, nein, Theodor, den Deutschen ihr liebstes Kind, nämlich die Währung, das Erfolgreichste, unsere Identität wegzunehmen, unmöglich. Nur meine Damen und Herren, je mehr ich mich damit beschäftigte, je mehr war ich davon überzeugt. Übrigens hat der Gründer der CSU, Dr. Josef Müller, der Zeit seines Lebens mit Willy Brandt sehr befreundet war und seine Ostpolitik als einer der wenigen in der CSU unterstützte, 1946, als er aus dem KZ in Flossenbürg gekommen war, nach 15 Gestapo-Verhören, wo er zusammengeschlagen wurde, gesagt, wir brauchen eine gemeinsame Währung, weil Länder, die eine gemeinsame Währung haben, nie mehr Krieg gegeneinander führen. Nun weiß ich, dass das heute in der Form nicht mehr wiederholbar ist und dass wir uns schwer tun, das noch darzustellen. Aber so ganz falsch ist es nicht, dass es auch zum Frieden und zur Zusammenarbeit einen Beitrag leistet. Denn die Frauen und Männer nach dem Zweiten Weltkrieg haben eine ganz einfache Erkenntnis gehabt. Wir müssen weg vom Gegeneinander zum Miteinander. Ein ganz einfacher Satz, aber unendlich schwer durchzuführen. Und die Staatslenker nach dem Krieg, Adenauer mit Schumann und de Gaulle, Kiesinger und Brandt mit Pompidou, Helmut Schmidt mit Giscard d'Estaing, Kohl mit Mitterrand und Chirac, Schröder und Fischer mit Chirac und Merkel mit Sarkozy, immer ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Und auch jetzt mit Hollande. Ganz unterschiedlich. Und trotzdem hat es funktioniert und gehört es mit zum Besten unserer Geschichte und der europäischen Geschichte, dass eine solche Zusammenarbeit möglich war. Meine Damen und Herren, in dieser Krise Europas ist es, glaube ich, auch lohnend, vielleicht mal auf das eine oder andere hinzuweisen, was uns nach dem Krieg nach oben gebracht hat. Weil das vielleicht auch die eine oder andere Hybris wegnimmt, die uns manchmal zu überrennen droht. Natürlich war das eine stabile Währung, die D-Mark. Die hat übrigens ein amerikanischer Oberst namens Tenenbaum durchgesetzt. Der hat damals 10 oder 12 tüchtige deutsche Wirtschaftsleute zusammengekarrt, in eine Kaserne bei Kassel verfrachtet, dort mit genügend Fleisch und Brot und Whisky ausgestattet und daraus wurde die Währungsreform. Dazu kam die soziale Marktwirtschaft, ganz sicher das richtige Fundament von Ludwig Erhard. Dazu kam aber auch der Marshallplan, auch wenn er in seiner Bedeutung manchmal überschätzt wird, aber jedenfalls haben die Deutschen mit dem Geld mit am besten angefangen. Und ganz, meine Damen und Herren, sollte man nicht vergessen, was 1953 in London stattfand mit Hermann Josef Abs, dass der ein Schuldenabkommen aushandelte, wo etwa die Hälfte der deutschen Schuld damals, die sich auf etwa 30 Milliarden D-Mark betrug, uns erlassen wurde. Übrigens betrug der Haushalt damals etwa ebenfalls 27 Milliarden. Das ist nicht ganz vergleichbar, aber man sieht schon an der Größenordnung, dass das Ganze nicht unbeachtlich war. Die Einbindung in Europa und dass die Gegner von früher uns zu Partnern machten und unsere Produkte über ihre Grenzen gehen ließ, war mitentscheidend für den Aufstieg Deutschlands in Europa und in der Welt. Meine Damen und Herren, komme mir niemand und sage, es habe früher keine Konflikte gegeben. 1992 und 1993, bei den schweren Währungskrisen, die dazu führten, dass das Pfund aus dem EWS hinaus katapultiert wurde, oder 1993, als wir mit viel Mühe und viel Geld den Franc im EWS gehalten haben, wurden etwa 300 Milliarden Dollar interveniert, um Währungen zu stützen. Beim Pfund ist es misslungen, beim Franc ist es gelungen. Die völlig unabhängige Deutsche Bundesbank hat von Juni bis Juli 1993 etwa 90 Milliarden D-Mark interveniert, um den französischen Franc zu stützen. Mit Erfolg. Die Franzosen, die damals dabei waren, haben das nie vergessen. Meine Damen und Herren, wir hatten vielleicht einen, neben Fehlern, die wir auch gemacht haben, einen kleinen Vorteil. Wir konnten manchmal unseren Mund halten und haben nicht über alles, was damals stattfand, an Interventionen oder wenn Realignments stattfanden oder ähnliches mehr geplaudert. Wenn natürlich 27 Beteiligte und mindestens die Hälfte davon schon vor jeder Konferenz zum Ausdruck bringen, was dort gesagt wird, dann darf man sich darüber nicht wundern, wenn uns in der angelsächsischen Welt im Moment nicht allzu viel Vertrauen entgegengebracht wird. Der Einzige, der fest an uns glaubt, das ist Henry Kissinger. Der hat neulich auf die Frage, glauben Sie, dass Europa seine Probleme lösen kann, gesagt, ich verstehe davon zu wenig. Irgendwo lösen die das. Davon bin ich überzeugt, weil er uns ein bisschen besser kennt als andere. Meine Damen und Herren, ich lege großen Wert darauf, dass Fehler, die passiert sind, nicht alle in meiner Amtszeit passiert sind. Zum Beispiel die Aufnahme Griechenlands nicht. Da lege ich großen Wert darauf. Ich kann mich erinnern, wie mir 1997 der griechische Finanzminister Papandreou damals sagte, er möchte jetzt im Kreis der Finanzminister, dass die griechischen Buchstaben auf die neuen Banknoten draufkommen. Ich habe ihn entsetzt angeschaut und gesagt, Antonio, ihr seid nicht dabei und ihr werdet nie dabei sein. Da war der ein bisschen, und drum kommen eure Hieroglyphen auch nicht auf die Banknoten. Das fand er nicht besonders charmant von mir. Leider haben danach die Notenbankpräsidenten, in deren Zuständigkeit es gefallen ist, das anders entschieden. Wenn ich gefragt werde, können Sie die komplexe Situation, wie geht man zum Beispiel mit Griechenland um, ja hochaktuell, wie kann man das an einem einfachen Beispiel erklären? Dann sage ich immer wieder, Griechenland ist wie ein blinder Passagier, der aus seinem Versteck im Maschinenraum auf einem Ozeandampfer mitten auf dem Ozean nach oben klettert und sagt, ich bin jetzt auch da. Was machen Sie jetzt mit dem? Wenn ich an den Stammtischen in Bayern frage, was man mit dem machen soll, dann sehr stark die Bewegung. Dann gibt's noch, sagen wir mal, stärker katholisch Gesinnte, die sagen, gib ihm eine Schwimmweste mit. Aber viel mehr an Mitleid bringe ich nicht raus. Das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Das verbietet die christliche Seefahrt und auch vieles andere. Und drum ist es notwendig, jemandem in der Situation so viel zu geben, dass er sich wieder ernähren kann, dass er zu Kräften kommt und dass er sich aus der Situation wieder befreien kann. Das, glaube ich, gehört zur Solidarität und das ist durch das No-Bail-Out-Klausel, durch die No-Bail-Out-Klausel nicht verboten. Aber wenn er das nicht will und nicht akzeptiert, dann kann ich ihn nicht anketten. Und wenn jemand von Bord springt, kann ich ihm dann vielleicht auch nicht helfen. Und das muss man, wie ich meine, auch nach der Wahl von gestern den griechischen Politikern in aller Klarheit sagen. Wir helfen, aber wir lassen uns nicht erpressen. Man sollte ob des Ärgers, den wir haben, nicht vergessen, was andere Länder mit Erfolg unter ungeheuren Anstrengungen im Moment tun. Das betrifft die Iren, die, wie ich meine, ihre Sache schaffen, auch die Portugiesen, sind im Plan. Wenn da die Konjunktur stärker zurückgeht, muss man ein bisschen Verständnis dafür haben, aber sie geben sich viele Mühe. Schade, dass die Spanier mit an sich richtigen Grundentscheidungen im Arbeitsmarkt und bei ähnlichen Dingen durch die falsche Kommunikation im Bankenbereich so viel Vertrauen sich und uns damit weggenommen haben. Meine Damen und Herren, die Situation in Italien, die ist heute nicht schwieriger als die vor 20 Jahren. Nicht schwieriger. Die Schuld Italiens beträgt im Moment über 100%, 120. Das war damals auch so. Die Zinsen betragen im Moment etwa 6%. Die waren damals wesentlich höher. Das heißt also, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Wir von dort immer, vor einem Jahr war es Tremonti, leider jetzt auch der von mir sehr geschätzte Monti, immer nur nach den Bonds zu fragen und damit das Allheilmittel zu sehen, anstatt selber in aller Klarheit zu sagen, wie man eine tragfähige, auf die Dauer tragfähige Finanzpolitik durchführen will. Das erscheint mir etwas zu kurz. Wobei übrigens Italien besser dran ist als andere Länder. Die werden im nächsten Jahr wahrscheinlich schon einen ausgeglichenen Haushalt haben. Und die Staatsschuld ist zumeist in der Hand eigener Bürger, nicht im Ausland. Insofern ist die Struktur anders und der Wirtschaftsraum Italiens, jedenfalls bis Rom, ist durchaus mitteleuropäisch. Was danach kommt, ist etwas schwierig. Also insofern nicht immer nur nach Deutschland schielen, sondern auch die eigene Anpassung aufgreifen. Meine Damen und Herren, es gibt Leute in Deutschland, die sagen, es wäre doch ideal, trennt euch doch. Bildet einen stabilen Euro unter der Führung Deutschlands und einen instabilen unter der Führung Frankreichs und vertragt euch dann wieder. Ich sage Ihnen, das ist die reine Illusion. Damit wären 50 Jahre europäischer Politik und deutsch-französischer Freundschaft am Ende. Es würden sich in Europa ganz andere Konstellationen und Koalitionen gegen uns aufmachen. Und ich kann nur warnen, Deutschland steht heute vor einer Situation, dass eine Verantwortung auf uns zukommt, die stärker ist und größer ist als je zuvor. Ich sehe auch die Probleme, das in Deutschland den Leuten klarzumachen und die Risiken zu erklären. Aber warum erklärt eigentlich in Deutschland niemand den Menschen die Vorteile, die wir die letzten Jahre gehabt haben? Am Anfang bei der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion haben wir vielleicht unseren komparativen Vorteil durch die niedrigen Zinsen verloren. Aber wir haben nicht real etwas verloren. Die anderen haben dazu gewonnen. Aber in den letzten Jahren haben wir doch ohne Zweifel A, durch die Arbeitsmarktreformen, B, durch eine vernünftige Konsolidierungspolitik und durch andere Faktoren eine größere Stabilität, eine reale Abwertung gehabt und echte Vorteile. Man muss nur mal die Studien von McKinsey, von Allianz, der KfW und anderer nachlesen, um also schon zu beachtlichen Gewinnen zu kommen. Um das in Bayern an den Mann zu bringen, das muss man vielleicht jetzt auch noch verstärkt machen, nachdem ja die Freien Wähler Bayerns zu einer Bundesmacht werden wollen. Nicht? Dass da hochhonorige Familien aus dem Rheinland mitmachen, wundert mich ein bisschen, aber geht mich nichts an. Aber wenn ich mir mal überlege, der bayerische Agrarexport, meine Damen und Herren, beträgt im Jahr 3,75 Milliarden Euro. 20% Aufwertung. Und das ist das Mindeste, was wir haben würden, wenn die Währung auseinanderfiele. Bedeuten 750 Millionen Euro Einkommensverlust allein für die bayerischen Landwirte, lieber Jochen Bocher. Du wirst mir das bestätigen. Und der bayerische Außenhandel würde etwa ein Minus von 25 Milliarden Euro mit sich bringen. Leider wird das den Menschen nicht gesagt. Neulich will ich Geld abheben in München, große Schalterhalle. Springt ein älterer Mann, also noch älter als ich, auf mich zu und schreit, der ist an allem schuld, der ist an allem schuld, der hat uns alles eingebrockt und wollte gleich wieder weg. Nein, nein, Sie bleiben da. Hab den am Ärmel gepackt, sag, was haben Sie bisher verloren? War er stumm. Sag, ich habe Sie gefragt, was Sie bisher verloren haben. Wo steht der Euro heute? Also war etwa bei 1,28 damals. So etwa wie heute. Also Sie haben gar nichts verloren. Das nehme ich um 10 Cent besser, das sind 20 Pfennig, als die D-Mark bei ihrem Abschied. Und durch die Inflation haben sie die letzten 10 Jahre auch nicht viel verloren. Also Sie können mir nicht kommen und sagen, Sie hätten große Verluste erlitten. Aber sehen Sie mal unsere Konjunktur an, sehen Sie mal unseren Arbeitsmarkt an, sehen Sie mal unseren Außenhandel an, wie der sich die letzten Jahre entwickelt hat. Sind wir die Leidtragenden oder sind es nicht vielleicht andere? Wenn der deutsche Finanzminister seine Schulden im Moment, die er aufnimmt, zum Nullzins oder vielleicht sogar noch etwas dazu bekommt, dann muss ich ehrlich sagen, das hätte ich gern auch gehabt zu meiner Zeit. Kann man wirklich nicht sagen, dass wir die Notleidenden dieser Entwicklung wären. Leider wird das den Menschen viel zu wenig gesagt, wenn man die Diskussion nicht nur an den Stammtischen verfolgt. Meine Damen und Herren, wie sieht dieses Europa in der Zukunft aus? Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit die Vereinigten Staaten von Europa durchsetzen werden. Dazu ist die Zeit nicht reif. Dazu haben wir auch keine Mehrheiten. Es ist schon nicht einmal gelungen, den Verfassungsvertrag damals zu verabschieden, der ein Minimum an europäischer Identität, Symbolen und Ähnlichem gebracht hätte. Ich glaube, das Ziel muss heißen, die Vereinigten Staaten in Europa. Und ein Europa, wie wir es ja auch früher auch manchmal diskutierten, wie es Wolfgang Schäuble schon vor über 10 Jahren vorgeschlagen hat, ein Europa der 2 Geschwindigkeiten. Wo wir einen Kern haben, das Europa der gemeinsamen Währungsunion, das man dann aber auch wirklich verteidigen muss. Drumherum die anderen Staaten, die der EU angehören, die Staaten, die zur EU dazustoßen wollen, die Beitrittskandidaten, und dann der äußerste Ring, diejenigen, mit denen wir Partnerschaften machen wollen. Das, glaube ich, wäre der richtige Ansatz. Und da muss man dann sagen, wer dabei nicht mitmachen will, der bleibt im äußeren Ring. Wenn er will, später oder wann sich andere Bedingungen erfüllen, kann er auch in den inneren Ring dazukommen, wenn die Kriterien stimmen. Wir brauchen in Europa ein eigenständiges Wirtschafts- und Sozialmodell, das sich auch vom Modell der angelsächsischen Welt durchaus etwas unterscheidet. Und wo wir das politische Kapital, das Infrastrukturkapital und das Sozialkapital, das Europa hat, und das vor allen Dingen in Deutschland, wie ich meine, in den letzten 10 Jahren unter Beweis gestellt hat, stärker herausarbeitet. Und die europäische Idee bedarf einer Erneuerung. Wir haben eigentlich viele Institutionen hinter uns, aber sie äußern sich nicht. Leider wird das den Menschen viel zu wenig gesagt, wenn man die Diskussion nicht nur an den Stammtischen verfolgt. Meine Damen und Herren, wie sieht dieses Europa in der Zukunft aus? Ich glaube nicht, dass wir in absehbarer Zeit die Vereinigten Staaten von Europa durchsetzen werden. Dazu ist die Zeit nicht reif. Dazu haben wir auch keine Mehrheiten. Es ist schon nicht einmal gelungen, den Verfassungsvertrag damals zu verabschieden, der ein Minimum an europäischer Identität, Symbolen und Ähnlichem gebracht hätte. Ich glaube, das Ziel muss heißen, die Vereinigten Staaten in Europa. Und ein Europa, wie wir es ja auch früher auch manchmal diskutierten, wie es Wolfgang Schäuble schon vor über 10 Jahren vorgeschlagen hat, ein Europa der 2 Geschwindigkeiten. Wo wir einen Kern haben, das Europa der gemeinsamen Währungsunion, das man dann aber auch wirklich verteidigen muss. Drumherum die anderen Staaten, die der EU angehören, die Staaten, die zur EU dazustoßen wollen, die Beitrittskandidaten, und dann der äußerste Ring, diejenigen, mit denen wir Partnerschaften machen wollen. Das, glaube ich, wäre der richtige Ansatz. Und da muss man dann sagen, wer dabei nicht mitmachen will, der bleibt im äußeren Ring. Wenn er will, später oder wann sich andere Bedingungen erfüllen, kann er auch in den inneren Ring dazukommen, wenn die Kriterien stimmen. Wir brauchen in Europa ein eigenständiges Wirtschafts- und Sozialmodell, das sich auch vom Modell der angelsächsischen Welt durchaus etwas unterscheidet. Und wo wir das politische Kapital, das Infrastrukturkapital und das Sozialkapital, das Europa hat, und das vor allen Dingen in Deutschland, wie ich meine, in den letzten 10 Jahren unter Beweis gestellt hat, stärker herausarbeitet. Und die europäische Idee bedarf einer Erneuerung. Wir haben eigentlich viele Institutionen hinter uns, aber sie äußern sich nicht. Die Kirchen waren eigentlich immer European Players. Die Wirtschaftsverbände eigentlich auch. Merkwürdig stumm. Die Gewerkschaften, sage ich mit großer Bewunderung, haben sich in den letzten 10, 15 Jahren immer für Europa ausgesprochen. Die Bauern profitieren am allermeisten vom gemeinsamen Europa, sind aber auch merkwürdig stumm, wenn es an den Stammtischen zu den üblichen Diskussionen kommt. Die Jugendverbände, so viele junge Menschen wie meine eigenen Kinder, alle waren im Ausland, alle waren in anderen europäischen Ländern, kürzer oder länger, und haben ihre Netzwerke. Ich denke an die Kulturschaffenden, an die Stiftungen, an die Städte und Gemeinden. Ich meine, da wäre viel Potenzial, um wieder auf Europa zu setzen, auf Kooperation zu setzen. Und meine Damen und Herren, über eines muss man sich im Klaren sein. Deutschland muss in dem Zusammenhang eine stärkere Rolle spielen. Ob es uns passt oder nicht, das erwarten andere. Die Verantwortung Deutschlands in Europa war noch nie so groß wie heute. Entweder wir sind uns dessen bewusst oder wir versagen vor der Geschichte. Und das wird auch bedeuten, dass man ein Stück Risiko auf sich nehmen muss, dass auch mal ein Risiko fällig werden kann. Aber ich meine, die Idee und die Geschichte und die Zukunft, die dahinter steckt, ist das Ganze wert. Ich habe vor ein paar Wochen ein neues Buch, Salon Deutschland, gelesen. Geist und Macht von 1900 bis 1945. Es ist erschreckend, wie damals im bürgerlichen Bereich mit so gefährlichen Ideen geliebäugelt wurde und wie dann Leuten am Schluss in den modernen Salons, nicht zuletzt Münchens, der Weg bereitet wurde, damit Hitler und seine Leute hoffähig wurden. Und meine Damen und Herren, da lobe ich mir das, was Sie hier machen mit Ihrem Forum. Das ist ein Gegengewicht gegen diese Tendenzen, die es damals gegeben hat. Und wir brauchen solche Aktivitäten. Lassen Sie mich schließen. 1974 habe ich meinen kleinen Bauernhof in Mittelschwaben umgebaut. Und aus dem Speicher, wo ich früher das Getreide selber hinaufgetragen habe, habe ich ein politisches Archiv gemacht. Und als wir den Boden aufbrachen, kam zum Vorschein das Seitengewehr, das Bajonett meines Vaters aus dem Ersten Weltkrieg. Ein schauerhaftes Instrument. Und wenn er nicht oft aber darüber erzählt hat, wie das war, wenn die Hurrarufe ertönten, man das aufpflanzte und dann zum Nahkampf überging, dann überkommt einer auch heute noch das Schaudern. Und das ist noch nicht so lange her. Das sind 100 Jahre her, seitdem so etwas stattfand. In Niederbronn, hinter Straßburg, liegt der große Kriegsgräberfriedhof, auf dem 15.000 Deutsche, darunter mein Bruder, begraben sind. Vor ein paar Monaten hat mich der Leiter dieses Friedhofs gebeten, die Schirmherrschaft für ein Jugendprojekt zu übernehmen. Das habe ich gern getan. Habe ich festgestellt, wie ohne mein Zutun der Leiter dieser Jugendbegegnungsstätte, wo sich junge Franzosen, Deutsche, Belgier und andere treffen, wie der beim Weg über den Friedhof und über die Gräber, die auch am Grab meines Bruders vorbeiführt. Und da fragt er die plötzlich, sagt er, da liegt der August Weigel, das ist der Bruder vom Theo Weigel, der hat ein bisschen was mit dem Euro zu tun. jetzt zeigt mir mal eure Münzen. Dann holen die Münzen raus, sagt er, schaut mal, das ist eine französische Münze, eine Seite ist national und eine ist europäisch. Und das ist eine deutsche Münze, eine Seite ist europäisch und eine ist national. Als die 15.000 sterben mussten, war alles nur einseitig national. Und daraus ist diese furchtbare Geschichte geworden. Tun wir alles, dass beide Seiten erhalten bleiben. Was Vernünftiges, Nationales, aber das Notwendige, Europäische. Und als wir uns verabschiedeten und er allein mit mir war, fragte er mich plötzlich, Herr Weigel, kann man sich auf euch verlassen oder lasst ihr uns im Stich? Sag ich, nein, Sie können sich drauf verlassen. Auf die Deutschen ist Verlass. Und meine Damen und Herren, sorgen auch Sie mit und tragen Sie mit dazu bei, dass auf uns Verlass ist in Europa und in der Welt. Vielen Dank.